Die perfekte Welle gelingt dir nur am perfekten Tag.
Spiel doch lieber mal Keno, denn da ist jeder Tag ein perfekter Millionentag. Kombinieren, spielen und gewinnen.
Keno, die tägliche Zahlenlotterie. In jeder Lotto-Annahmestelle und auf lottobayern.de. Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand.
Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de.
Lotto Bayern wünscht viel Spaß beim folgenden Podcast.
Flurries of fun await this winter in Indiana. Feel the rush of the Midwest's only refrigerated toboggan run. Ski down snow-covered slopes and marvel at frozen waterfalls on a winter hike. When it's time to unwind, from outdoor fun to indoor escapes, your perfect winter getaway starts in Indiana. Plan your trip today at inindiana.com/winter.
Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Wolfie.
Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour.
Moment. Ich muss nochmal auf F5 drücken, aber es ist jetzt, glaube ich, endgültig zu spät, oder?
Du bist immer noch drin?
Naja, ich ist so halbherzig. Ich habe es eine Stunde intensiv versucht, dann konnte ich leider nicht mehr, weil die Arbeit dazwischen kam. Und jetzt bin ich immer nur so sporadisch drauf mit diesem letzten Funken Hoffnung. Und ich will gar nicht zu dir rüber gucken, weil dieses Grinsen, dieses unerträgliche Grinsen in diesem Gesicht, dieses Aha-Aha-Feeling.
Ja. Ihr habt einfach zu schnell aufgegeben.
Ja, vielleicht.
Also um das jetzt mal kurz aufzuklären, wir nehmen das heute am 11.2. auf. Ja? Am Freitag kommt die Folge und der 11.2. Vielleicht hast du es mitbekommen, wenn du in der Bubble bist, in der Rock-Bubble, wovon ich jetzt mal ausgehe, wird es am 5. Juli ein ganz großartiges Konzert auf dieser schönen, weiten Welt geben. Und zwar in Birmingham. Sozusagen das allerletzte Konzert von Black Sabbath.
Und das ist nicht einfach nur ein Konzert, das ist so ein richtiges Happening mit ganz vielen Musikern. Also Ozzy wird auch solo nochmal auftreten, Metallica dabei, Slayer, Alice in Chains, Hailstorm und noch so viele Einzelkünstler wie Slash und was weiß, also das Who is Who der Rock- und Metal-Szene kommt nochmal zusammen. Ich erwarte da so ein der mit dem und hier mal rüber gespielt, also so ein Once-in-a-Lifetime-Moment. Und heute war der erste von am Ende 4 Vorverkäufen, der gestartet ist, der Pre-Sale, Artist Sale. Und wir hingen heute um Punkt 11 alle hier im Sender zusammen, jeder für sich in der Warteschleife und hat gewartet, dass er Tickets kaufen kann. Und mehr möchte ich nicht zu dem Thema sagen.
Und wo sind wir eingestiegen? Ich glaube, ich war auf Platz 13.520 oder so.
Was schon ziemlich gut ist, aber es war auch klar, dass sie heute jetzt nicht so viele Tickets raushauen, weil eben noch diese ganzen anderen Presales ja kommen. Und naja, und dann waren wir drin und alles war weg und im Team haben eigentlich alle aufgegeben, nur eine hat fleißig weitergemacht.
Ich habe einfach immer wieder aktualisiert und diese scheiß Passwort da eingegeben, das ja so kein Passwort war, das fand man ja, wenn man gegoogelt hat.
Ja, klar. Ja.
Und genau, und immer wieder hat es da so 2 Sitze nebeneinander angezeigt, und ich muss diese Tickets haben. Und und immer wieder, wenn man sie dann im Warenkorb hatte, haben die gesagt, sorry, sind jetzt leider doch schon weg. Und das Spielchen habe ich, glaube ich, so eine gute Stunde gemacht. Immer wieder aktualisiert, Code eingegeben, angeklickt, bis dann plötzlich da stand, jetzt bezahlen. Und wir sprechen jetzt auch nicht, wie viel das gekostet. Also, ne, darüber wollen wir nicht sprechen. Das ist nämlich ein halbes Vermögen. Aber
ist für einen guten Zweck. Da kann
genau,
man sich
genau.
Reden.
Es ist ja für was ist es?
Ich habe schon wieder vergessen. Aber es war eine ganz, also
Parkinson, glaube ich.
Ist ein ernsthaft für einen
ja,
guten
Zweck.
Ja, nee,
also das ist ja eine Spende quasi. Und deswegen okay. Und jetzt habe ich einfach 2 fucking Tickets bekommen und freue mich wie Bolle.
Und jetzt geht es für dich auf jeden Fall schon mal nach Birmingham am 5. Juli. Back to the beginning, the final show von Black Sabbath. Aber vielleicht werde ich auch da sein. Ich habe morgen noch die Chance, am Mittwoch die Chance.
Morgen ist der O2 am Donnerstag.
Stimmt, da kann ich nicht mitmachen. Aber ich kann bei Ticketmaster direkt und Live Nation, der ist am Donnerstag.
Und vielleicht dann noch der normale Vorverkauf.
Der ist am Freitag. Also ich habe jetzt noch mal 3 Chancen quasi an Karten zu kommen.
Ja, ich drücke dir ganz fest die Daumen. Es wäre super lustig, wenn wir alle zusammenfahren könnten.
Total. Na? Also aber weißt du was, ich werde mir dann noch Front of Stage holen oder so und dann winke ich euch da ganz hinten in der Ecke.
Ich bin erstens nicht ganz hinten in der Ecke,
ja,
den Zahn kann ich dir schon mal ziehen.
Gar nicht so schlecht, die Plätze.
Nee, gar nicht. Ganz kurz war mal so ein Golden Circle Ticket, also dass ich zumindest gesehen habe, wie viel das kostet.
Das war absurd.
Und da waren 2 Stück bei 5.200 Pfund. Und dann denke ich mir, wer zum Fick Ja.
Das waren dann noch irgendwelche VIP-Geschichten und so weiter, die sich dann da reingekommen sind. Und die große Frage wäre gewesen, ich habe ja spaßeshalber auch bei diesen 2.500 Pfund-Tickets mal auf Warenkorb gedrückt, sind dann erst gar nicht reingekommen, weil es schon wieder weg war.
Ist ja hier lustig.
Aber hätte ich sie im Warenkorb gehabt?
Ja.
Und hätte ich
Hättest
zu dem Zeitpunkt, weiß ich ja eben nicht. Ich weiß
Wolfram.
Es nicht. Nein, aber man muss sich ja in der Situation, dann komme ich gerade aus deinem Büro raus und du jubel, jubel, ich so blöd, blöd. Und ich hätte plötzlich Golden Circle, Front of Stage, was weiß ich, Tickets haben können. Ich weiß nicht, ob ich dann im Eifer des Gefechts wirklich auf Kaufen geklickt hätte.
Also man muss jetzt schon auch dazu sagen, dass die Synapsen nicht so gut funktionieren, wenn man auf
Richtig.
So einem Ticketmaster-Portal ist. Das ist wirklich krass. Also da sind ja alle... normaler Menschenverstand wird einfach ausgehebelt, sobald da steht, okay, du kannst jetzt bezahlen.
Ich spiele das Spiel sehr, sehr gerne. Ich, auch selbst bei Konzerten, zu denen ich gar nicht hin möchte, irgendwelche großen Acts, was weiß ich, selbst wenn eine Taylor Swift kommt oder so, spiele ich das Spiel manchmal mit und mache den Vorverkauf mit, nur um zu wissen, hätte ich Tickets bekommen oder nicht.
Also ich find's jedes Mal super aufreibend, aber es war vorher wirklich dieser Punkt, die waren im Warenkorb. Dann habe ich auch kurz angerufen und habe so gemeint, so sollen wir das jetzt wirklich machen? Und mein Freund dann so, nee, also das ist zu viel. Und ich so, 3 Stellen von der Kreditkarte fehlen noch. Ich habe jetzt gekauft. So, ja. Und dann ist es einfach, und dann ist es halt einfach rum. Und dann mischt sich das so aus schlechtem Gewissen, wenn ich dann auf mein Bankkonto gucke, und Vernunft, aber halt auch mit sehr, sehr viel Vorfreude und dieser Moment so, hey, das ist once in a lifetime. Ich lieb's ja sowieso, zu Konzerten irgendwo anders hinzufliegen oder hinzufahren.
Was
weißt
ganz
du
anderes.
So, das ist so ein besonderer Moment. Und ich denk mir immer, ich weiß nicht, wie es dir da geht, wenn ich mich jetzt nochmal zurückbeamen könnte in die 80er, 90er, welche Konzerte hätte ich damals mitgenommen, die jetzt so historisch sind, weißt du so? Und haben die Leute vielleicht früher auch, also ganz abgesehen davon, dass es wahrscheinlich damals nicht so teuer war, aber vielleicht im Verhältnis dann doch wieder, who knows. Aber da, wo ich mir so denke, damals, ich hätte alles dafür gegeben und ich hätte bezahlt, was es gekostet hätte. Und warum sollte man das dann jetzt anders machen?
Ich finde es in dem Fall jetzt ein bisschen einfacher. Ich spiele das Spiel auch nicht mehr so gerne, seit diese Ticketpreise so exorbitant teuer geworden sind. Wenn ich aber weiß, das ist jetzt für eine gute Sache, unabhängig, ob ich dich jetzt so unterstützt hätte oder nicht, dann fällt es mir auf jeden Fall leichter, da ein paar Euro mehr liegen zu lassen oder ein paar Pfund in dem Fall. Bei der anderen Sache hat man auch dieses, ja, sonst sehe ich es ja halt nicht und once in a lifetime, bla bla. Aber da fällt es mir schon schwer. Da habe ich auch bei gewissen Dingen schon Nein gesagt, weil es mir einfach zu viel Geld war. Und da war für mich persönlich dann einfach die Grenze erreicht.
Ja, vor allem, wenn es um so Resale-Shit geht.
In dem
ne?
Fall also. Jetzt, wenn man noch weiß, das Geld kommt hoffentlich auch dort an, wo sie hinschreiben, zumindest zu großen Teilen. Okay, dann kann man das ruhig mal machen und muss man einfach für sich selbst eingestehen, kann ich es mir am Ende leisten oder nicht? Also man sollte jetzt auch nicht gerade in finanzielle ganz große,
nein, natürlich nicht.
Was
also,
weiß ich, da reingeben.
Natürlich nicht, aber also es ging und es tat zwar weh, aber es ging und dann dachte ich mir auch so, ja komm, fuck it. Jetzt ist nur noch die große Herausforderung, die Flüge und das Hotel zu finden, weil als ich vor einer Woche geguckt habe, als es released worden ist und mir so, schon so dachte, boah, ja, aber dann, ne, guckst du jetzt gleich. Aber ich wollte jetzt natürlich auch nicht, bevor ich weiß, ob ich die Tickets bekomme, Flugtickets buchen
oder
so.
Ich dachte, du hättest das schon gebucht.
Nee, ich hatte das alles einfach schon so offen und angerichtet, so. Und was war heute? Die Tickets gingen online, also kann auch nur Einbildung sein, aber wahrscheinlich stieg dann die Nachfrage. War der Ryanair-Flug dann halt anstatt bei 90 Euro bei 250 Euro.
Aber das macht's dann auch nicht mehr fit, ne?
Nee.
Ich habe aber, hier aus dem Team hat ja jemand gesagt, ich weiß nicht mehr, was war, dass man theoretisch hier aus Deutschland mit dem Zug hinfahren könnte, das wären so 12 Stunden. Da könnte man sich nämlich das Hotel sparen. Dann fährst du da 12 Stunden hin, hast den einen Tag in Birmingham, machst die Nacht durch und fährst mit dem ersten am Morgen wieder zurück. Und das wäre auf jeden Fall.
Du kommst nie wieder in deinem ganzen Leben zurück.
Das wäre ein mega Roadtrip, auf den ich sogar irgendwie Lust hätte. Aber mal
viel
gucken.
Spaß. Wir können uns dann ja am Konzert treffen, wenn du noch Tickets bekommst.
Ich gebe mir Mühe. Also wenn die Folge rauskommt, habe ich im Idealfall welche.
Ach stimmt, da können wir ja dann noch ein Live-Update machen. Hat das geschafft oder nicht? Weißt du, die Folge kommt an Valentinstag. Willst du noch irgendwas Romantisches zum Valentinstag sagen?
Nein.
Nein.
Entschuldigung. Nein, das ist absolut, habe ich schon immer nicht unterstützt in irgendeiner Form. Eine Weile war ich immer trotzig und wenn ich dann so klischee-mäßig irgendwas kaufen wollte oder so für den Tag, dann habe ich das immer am Tag vorher überreicht, nur um auch noch für mein gutes Gewissen diesen Tag nicht zu unterstützen.
Ist ja auch wichtig.
Ja, seid nett zueinander unterm Jahr und da braucht man diesen einen Tag
das
nicht.
Das geht auch 365 Tage im Jahr.
Zumindest 207, ein paar Tage im Jahr.
Deine arme Freundin.
Ja, tut mir auch manchmal leid.
Jenny, wenn du das hörst, fühl dich bitte gedrückt.
Ja, ist schlimm, ich weiß. Hätte besser laufen können. Aber ich habe vielleicht bald Black Sabbath Karten, dann mag sie mich wieder.
Ach so, naja, guck an.
Siehst du?
Na dann. Also total uneigennützig.
Nein, nur für sie.
Ja, klar.
Kannst doch das Bild jetzt nicht.
Nee, ich mach ja gar nichts kaputt.
Deswegen.
Naja.
So, das war viel Gesammel.
Ja, muss ja auch raus, weil wir haben ja jetzt nicht mehr dieses wöchentliche,
dieses Weekly-Update,
sondern da sammelt sich ja dann immer so viel an und jetzt fällt auch auf diese Woche fällt so viel. Fand ich übrigens auch sehr schön, dass es ein super gutes Feedback zu der Lennon-Folge gab.
Ja, ich fand die auch spannend. Ich habe es damals schon gesagt und sag's gerne nochmal, wenn so die beiden Lieblingswelten zusammenkommen, ist das nicht die Regel und dadurch was Besonderes.
Finde ich auch. War einfach schön und kam gut an. Und ich habe auch ganz oft gelesen, so von wegen, dass man das gar nicht auf dem Schirm hatte, was da genau passiert ist.
Was ich wiederum spannend finde, für mich alten Mann sind ja die Beatles immer noch präsent, aber sind sie dann einfach nicht mehr so, gerade in der jüngeren Generation, was nachvollziehbar ist. Ich meine, das sind Oldies mittlerweile, musikalisch. Und
die ist jetzt über 40 Jahre
deswegen
her.
Deswegen ist es krass. Also das ist so.
Das ist einfach so, ja. Aber darum soll es natürlich heute alles nicht gehen, wie immer, wenn wir so ausufern mit unserem Gelaber. Wir haben heute einen Studiogast,
ja,
tatsächlich, auf den wir uns schon sehr, sehr lange freuen. Ein guter Freund der Creepy Hour, ein wandelndes Horrorlexikon, ein wahnsinnig spannender Mensch. Und bevor wir jetzt reinstarten, würde ich sagen, brauchen wir einen Disclaimer?
Nee, wir wissen nicht, wie das Gespräch läuft. Wir können ihn ja vorsichtshalber mal abdrücken, je nachdem, was der Gute zu erzählen hat.
Das stimmt. Dann würde ich sagen, let's go.
Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
Lang erwartet, aber das, was lange dauert, wird dann letztendlich auch richtig, richtig gut. Und deswegen haben wir heute einen lang ersehnten Studiogast bei uns zu Besuch, nämlich The Vegan Satanist. Laurent ist heute zugeschalten. Hi!
Ja, hallo erstmal. Ich freue mich, hier zu sein. Danke.
Schön, dass du da bist.
Ich war schon bei dir im Podcast zu Besuch und da haben wir uns ja schon mal so eine Stunde oder so unterhalten. Und ich glaube, ganz, ganz viele aus der Creepy haben da schon reingehört. Und das Wichtigste, wir kommen später noch zur Vampirgeschichte, die kommt aber ganz
zum Schluss. Der große Teaser, schon die ganze
Cliffhanger,
Zeit.
Der Cliffhanger aus 2024 war das. Aber genau, heute soll es erstmal darum gehen, so ein bisschen mit dir zu sprechen, weil du bist eine der krassesten, interessantesten Personen, die ich bestimmt in meinem ganzen Leben je kennengelernt habe, Laurent.
Also da guckt er.
Wir haben uns auf der HorrorCon sozusagen kennengelernt und haben seitdem quasi auch nicht mehr aufgehört zu quatschen. Und finde es total schön und spannend, dass du dir heute die Zeit nimmst. Und wir wollen dich allen so ein bisschen vorstellen, die dich noch nicht kennen. Viele kennen dich ja bereits. Magst du mal ganz kurz erzählen, was du so in den letzten ungefähr 25 Jahren so gemacht hast?
Gut, ich leg mich schon mal hin und
danke erstmal, dass du auf mein Alter einspielst, dass ich noch jung geblieben bin. Das ehrt mich sehr. Rechnen wir mal 11 Jahre noch drauf, dann geht's. Aber was habe ich gemacht in den letzten 25 Jahren? Ja, also im Endeffekt bin ich jemand, der sich komplett durch die ganze Medienwelt geschlingelt hat. Aufgrund dessen, dass Lehrer immer sagten, aus dir wird nichts, da wollte jemand zeigen, doch geht. Und bin dann von Radio zum freien Kameramann in die Filmwelt gerutscht und später dann halt wirklich fester Kameramann in der Filmbranche geworden und danach habe ich mich darauf spezialisiert, Bonusmaterial für Spielfilme zu drehen. Und so haben wir uns kennengelernt.
Vor allem für Horrorfilme, oder?
Ja, vor allem für Horrorfilme tatsächlich, ja. Und alte 80er, 70er und den ganzen Kram.
Ich muss gleich mal reinhaken, man dreht extra für das Bonusmaterial?
Genau, also für die ganzen Blu-ray-Veröffentlichungen oder diese neuen UHDs quasi muss man ja Bonusmaterial zur Verfügung stellen, weil sonst kaufen die Leute physische Medien nicht mehr. Und dementsprechend muss man Bonusmaterial dafür herstellen. Das ist manchmal schwierig, wenn die Leute schon tot sind. Dann muss man halt mit Verwandten und Angehörigen sprechen, aber es ist machbar, tatsächlich, ja.
Da kommen wir auch gleich zu einem richtig guten Punkt, den ich für ein bisschen später schon aufgeschrieben habe, weil Laurent gerade an was sitzt, was einfach der absolute Oberhammer ist und was jetzt dann noch rauskommt. Dazu kommen wir aber später noch. Uns wird jetzt erstmal interessieren, wer dich auf Instagram und im Podcast verfolgt, der kennt ja deine Kunstfigur. Wie kam Laurent zu The Vegan Satanist? Was ist da in der Karriere passiert? Wie kamst du zur Kunstfigur?
Das ist eine gleichzeitig traurige, aber auch lustige Geschichte. Nämlich, ich war an einem Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich sehr angeschlagen und depressiv war und nicht wusste, wohin mit mir. Und zeitgleich war Halloween und ich habe mich halt so geschminkt. Und komischerweise bei dieser Halloween-Party dachten alle Leute, ich gehöre zu irgendeiner Band. Und daraus habe ich dann Spaß gemacht. Dann habe ich einfach gesagt, ich bin der vegane Satanist, weil ich bin ja Veganer und Satanist. Und das regt viele Leute auf, beide Kombinationen. War ein Scherz und dieser Scherz hat sich dann verselbstständigt tatsächlich. Und dann dachte ich mir, cool, machst du so ein Pentagramm, so ein Logo mit diesem veganen V. Ich dachte, den Witz hätte schon jeder gemacht, den hat aber niemand gemacht und ja, dann habe ich es angemeldet und jetzt bin ich hier. Das war so der Hintergrund hinter dieser Figur, aber diese Figur ist halt, ne, was ich ja sagte, aus einem traurigen Hintergrund auch entstanden und ich dachte mir, Aufklärung schadet nicht. So. Und dadurch, dass Leute immer so ein Missverständnis haben bezüglich Satanismus und Veganismus, dachte ich mir, kann man ja Aufklärung betreiben im Netz für umsonst.
Das heißt, deine Seite ist schon so eine kleine Aufklärungsinsel und auch Safe Space für alle Leute, die sich für alles Mögliche auf dieser Welt interessieren, aber das richtige Mindset haben, richtig?
Richtig. Also ich stehe für Minderheiten. Das ist das Ding. Also egal, ob aus dem queeren Bereich, aus Satanismus, Veganismus, Mental Health, das sind alles wichtige Themen, die angesprochen werden müssen, die eine Minderheit sind, in der Gesellschaft auch nicht immer anerkannt werden. Und mir ist wichtig, dass die Leute wissen, was steckt dahinter? Also wo kommt das her? Was ist daran eigentlich gar nicht böse? Was wird stigmatisiert? Also einfach, dass die Leute wissen, da sind ernste Themen hinter, das ist auch was Seriöses und es wird nicht immer alles so dargestellt, wie es von der Gesellschaft verteufelt wird. Das ist halt das Wichtige, dass diese Botschaft auch rüberkommt und dass die Leute auch mehr Akzeptanz in der Gesellschaft erfahren.
Macht es da es ein bisschen einfacher, wenn man als Kunstfigur aktiv ist?
Definitiv. Definitiv. Man differenziert dann auch von seinem Privatleben. Das Problem allerdings ist dann, und da hatte ich ja auch diese Podcast-Reihe, wo ich Bibi hatte, irgendwann vermischen beide Welten. Man kann irgendwann nicht mehr unterscheiden, was ist Privat und was ist Kunstfigur.
Nachvollziehbar, ja.
Weil die Interessen auch dann halt überschneiden. Und das ist dann, das kann problematisch werden ab einem gewissen Punkt. Aber wenn man dann halt, ja, irgendwann feststellt, dass man tatsächlich privat auch diese Figur zum größten Teil ist, dann kommt man damit klar.
Und wie würdest du deinen Satanismus beschreiben, Laurent?
Mein Satanismus? Oh, sehr gute Frage. Das hat mich noch nie einer gefragt. Das Ding ist einfach, ich glaube nicht an einen Gott oder einen Teufel per se, wie es die Religion vorgibt, sondern für mich sind alle Lebewesen Götter. Klingt jetzt absurd und komisch, aber ich respektiere Tiere, wozu auch Menschen zählen. Wir sind ja auch nur Tiere, wir sind Homo Sapien. Genauso wie jeden anderen. Das heißt, ich begegne jeden mit Respekt, jedem Lebewesen, aber erwarte auch den Respekt von der Gegenseite. Das heißt, wenn jemand zu mir unhöflich ist, muss er mit rechnen, dass ich unhöflich bin. Ist jemand nett zu mir, bin ich nett zu ihm. Und so gehe ich durch die Welt. Und jeder kann glauben, woran er will. Das ist das Ding. Also man darf nicht urteilen. Und wenn ich als Satanist, und das ist ja aus dem Jüdischen, das heißt ja einfach nur der Gegenspieler, der Ankläger, wenn ich derjenige bin, der was in Frage stellt, was ich ja mit Vegan Satanist tue, egal ob es Systeme sind oder Rechtsradikale oder andere Gedankensets, dann müssen die mit klarkommen. So, das ist meine Ansicht dazu. Das heißt eigentlich nur, ich respektiere jeden, wenn ich Respekt auch bekomme.
Aber ich vermute doch mal stark, dass es viele Menschen gibt, auf die du triffst, die allein schon von dem Wort Satanist etwas ganz anderes erwarten, oder?
Total. Also ich muss auch ganz oft aufklären, dass ich die Katzen hier zu Hause nicht schlachte.
Deswegen.
Dass ich nicht die Kinder fresse vom Nachbarn und solche Sachen. Das ist sehr interessant. Also tatsächlich kriegt man halt solche Reaktionen. Allerdings, wenn die Leute mich erst kennengelernt haben und später feststellen, dass ich Satanist bin, dann haben die mal ein ganz großes Fragezeichen, weil die das nicht miteinander kombinieren können. Und dann sind sie auch offener. Weil sie dann feststellen, ah, okay, ich hatte Vorurteile, die sind gar nicht da, jetzt kann ich die beiseite legen.
Ich glaube, das ist auch ganz schwierig für ganz viele Leute im Kopf zu vereinbaren, dass da Vegan und Satanismus steht. Weil so wie du es gerade schon gesagt hast, gehen ja sowieso immer alle davon aus, dass man kleine Katzen und Hunde und was weiß ich alles opfert und isst. Und ich glaube, das ist einfach schon so kontrovers, also alleine schon dieser Titel, dass es für, bei vielen Leuten schon für einen totalen Mindfuck sorgt.
Total.
Und das ist eigentlich das Schöne, weil ich weiß, du provozierst auch sehr gerne.
Ich liebe das. Provokation ist eine schöne Sache, ist ja auch eine schöne Kunstform, wenn man es halt gezielt und gut macht. Genau, aber das falsch, man hat ein falsches Bild von Satanismus. Das ist ja das, was dann halt in der Satanic Panic in den 80ern durch die Kirche hervorgerufen wurde. Das sind alles Kinderschänder, die trinken das Blut von Kindern, die opfern die Tiere. Und tatsächlich hat es das nie gegeben. Also kein Satanist, was ich ja eben schon sagte, man respektiert ja alle Lebewesen, würde jemals ein Lebewesen töten. Das würde ja gar nicht komfort gehen mit dem Glaubenssatz, den diese Satanisten haben. Das ist halt Hollywood-Horror-Märchen.
Aber Stichwort Horror ist schon mal super gut, denn The Vegan Satanist steht auch für die Horrorszene wie fast sonst keiner in Deutschland. Du bist da ja super, super gut vernetzt. Fangen wir mal ganz von vorne an. Wann hat es denn bei dir so angefangen mit deiner Liebe zum Horror-Genre?
Recht früh. Und aber tatsächlich erst in einer verstörenden Art und Weise. Da mein Opa in Belgien an Halloween mit mir immer Klassiker gucken wollte, es war aber nicht die Fliege aus den 50ern. Und ich war zu jung dafür. Das heißt, diese Szene, wo er sich auf diese Hand kotzt und dann halt alles wegätzt, das hat sich mein Gehirn gebrannt, das war doof. Genauso wie das Ding aus einer anderen Welt. Da wollte ich lange Zeit nichts mit Horror zu tun haben. Und irgendwann hat es dann wieder Klick gemacht, weil natürlich, meine Mutter kommt aus Belgien, man feiert Halloween. Und da war man irgendwie magisch angezogen. Es war nämlich wie so eine Geisterbahnfahrt, weißt du? Du kannst halt was Gruseliges sehen, es ist schlimm, aber du weißt, du kommst sicher raus. Und dann hast du so ein Kickgefühl nach dem Motto, boah, das war krass, das will ich nochmal sehen. Und ja, dann ist die Liebe einfach entstanden. Dann kommen halt die Bücher, dann kamen die Comics, dann kam Batman und irgendwann war alles so ein Haufen. Und aus diesem Haufen kam man nicht mehr raus. Also egal, wie oft man versucht hat, woanders hinzugehen. Ich liebe ja auch Casablanca oder Purple Rain. Aber es zieht mich dann doch wieder immer zum Horror.
Wenn wir schon bei den Horrorfilmen sind und du hast schon ein paar große genannt jetzt an der Stelle, die Klischeefrage an der Stelle ist immer der größte, beste, wichtigste Horrorfilm, vielleicht mal getrennt von dir persönlich und allgemeingültig. Was denkst du?
Oh, ja, Suspiria von Dario Argento. Das ist für mich ganz klar der wichtigste Beitrag. Da er nicht nur die Märchenwelt der Gebrüder Grimm vereint in einen Horrorfilm, sondern auch die Thematik Hexen und ja soziale Differenzen. Also es sind sehr viele Punkte in einem sehr fantastischen Film mit tollen Farben, der Leute anzieht. Ich weiß nicht, ob es die moderne Zeit noch anzieht, weil es sehr bunt ist. Die können sich gerne die Version mit Dakota Johnson angucken. Ne, das ist dann auch depressiv und grau. Passt. Aber ja, das Original aus den 70ern ist natürlich für mich so das Nonplusultra. Und wenn ihr halt richtig Horror haben wollt, was menschliche Gewalt angeht, dann schaut der Hexenjäger mit Vincent Price. Das ist nämlich so die 1968er-Fraktion. Da hat man halt gern gezeigt, dass die wahren Monster und Horrorfiguren echte Menschen sind. Und das ist ja das, was wir in der heutigen Zeit auch erleben.
Und jetzt erzählst du uns das alles und man hört dir gerne zu, aber da steckt ja so unglaublich viel Fachwissen dahinter, weil, da müssen wir jetzt gleich die Brücke schlagen, zu dem, was du die letzten Jahre so gemacht hast, denn du hast ja gesagt, du hast ja nicht nur, also das Bonusmaterial quasi mitproduziert, aber du hast ja ein unglaubliches Wissen in diesem ganzen Bereich, also gerade wenn es um Horrorfilme geht. Und da war ich ganz, ganz begeistert. Du bist einer der wenigen Menschen, der in den letzten Jahren, vielleicht sogar im letzten Jahrzehnt, Horrorfilme für Deutschland entbannt hat. Ist das korrekt?
Richtig.
Wie kommt man dazu?
Da kommt man dazu, indem man, also erstmal hatte ich ja eben schon erzählt, mein Interesse für Horror war immer da, auch während meines Studiums. Ich habe als Kurzfilme gern Horrorfilme gedreht. Ist halt leicht machbar, braucht wenig Geld und jeder macht mit. Also jeder findet es toll, irgendwie im Blut besudelt zu sein. Und das Ding war einfach, ich brauchte eine vernünftige Bachelorarbeit. Das ist im Medienbereich immer sehr schwierig, weil wir sind ja kreative Menschen, da ist nichts Ernstes dran. Und ich hatte mich interessiert für die Thematik Paragraph 131 beschlagnahmter Film und wie man den befreien kann. Denn Turbine Medien hatte ja, so wie das Shirt, was du gerade trägst, Texas Chainsaw Massacre befreit. Und das hat mich dann immer sehr thematisch interessiert. Dann kam das eine zum anderen. Ich hatte sehr viel mit der Bundesprüfstelle zu tun. Damals hießen sie noch BPJM, heute heißen sie BZKJ. Also die wechseln immer die Unterhosen da andauernd. Also irgendwann blickt man auch nicht mehr durch. Ja, und dann hatte ich halt als einer der wenigen die Lizenz, durch diese Bachelorarbeit Filme zu befreien. Also ein Gutachten von mir zählte scheinbar so viel wie von einem Filmwissenschaftler mit einem Doktortitel. Und dann habe ich mir den Spaß einfach erlaubt und es hat funktioniert.
Und welche Filme standen da so auf der Liste?
Unter anderem Frightmare, The Dead Next Door, Invasion der lebenden Toten, Texas Chainsaw Massacre, The Beginning, 120 Tage von Sodom. Ja, das sind so die großen Titel.
War da nicht High Tension auch mit bei?
High Tension ist auch mit dabei, ja. High Tension, ja. Ist auch mit dabei, Reform Schoolgirls, Black Gun und ein Titel, bei dem ich nie genannt wurde offiziell, was aber durch mein Gutachten nachher befreit wurde, weil die Person, die dafür zuständig war, sich mit dem Remake beschäftigt hat, nicht das Original war, The Last House on the Left.
Krass. Also im Namen der ganzen Horror-Community vielen Dank, Laurent.
Ja, nicht zu danken. Ich freue mich immer gern, wenn diese Filme dann auch bei Mediamarkt im Regal stehen und nicht mehr über Österreich bezogen werden müssen.
Was ist noch so ein Film, den du gerne befreien würdest?
Den ich gerne noch befreien, also erstmal, ich habe ja den Endgegner der Bundesprüfstelle schon befreit. Also der Film, wo es immer hieß, der kann nicht befreit werden, das habe ich dann doch hinbekommen. Deswegen, das Spiel habe ich jetzt durch. Das ist so, als ob du Super Mario geschlagen hast. Ne? Wenn du Bowser, dann musst du ja auch nicht mehr weiterspielen. Aber, tja, ich hätte gern tatsächlich das Geisterschiff der reitenden Leichen befreit, weil der Film ist einfach ab 12. Ich glaube, der wurde auch nur verboten, weil da halt Geisterschiff im Titel vorkam oder reitende Leichen. Also eins von beiden muss es gewesen sein. Da passiert ja wirklich gar nichts, ne, in diesem Film. Da sind ja nur Skelette, die auf dem Schiff so doof rumlaufen und eine Frau in so einen Kasten reinziehen. Nicht mal Blut.
Gibt es für dich denn überhaupt noch Filme, bei denen so ein Bann Sinn macht?
Ja, die gibt es tatsächlich. Ich bin ein großer Feind von extrem frauenfeindlich misogynen Filmen. Also ich mag dieses Genre Rape and Revenge gar nicht. Damit kann ich nichts anfangen. Und wenn dann ein Film wie Serbien-Film das zelebriert, dass Vergewaltigung an der Tagesordnung stehen, auch an Kindern und Minderjährigen, was ja im Film da thematisiert wird, ist das für mich zu nah an der Realität und da habe ich kein Interesse dran. Oder rechtsradikales Gedankengut. Finde ich auch, gehört weg. Da gibt es nichts zu zelebrieren, das muss auch nicht gefeiert werden. Das hat seine Begründung schon, dass es dann halt weiter verboten bleibt. Habe ich kein Problem mit, kümmere ich mich auch nicht drum. Nur Horrorfilme, die fiktiv sind, mit Zombies, Vampiren oder irgendwelchen Slasher-Killern, die so fiktiv sind wie Jason Voorhees, das überhaupt keinen Sinn macht, weil nicht mal ansatzweise eine Realitätsnähe da ist, die gehören für mich nicht verboten. Das ist einfach, das kann man auch in den Bereich Fantasy reinstöpseln.
Jetzt hast du für Wicked Vision ja gearbeitet und da stand noch ein ganz großes Projekt auf dem Zettel. Mhm. Und du hast ihn jetzt schon mehrfach erwähnt, weil ich glaube, das liegt so in deiner Natur, wie wenn ich von Horror spreche, ich immer Michael Myers nenne. So, das muss einfach so sein. Für dich gibt es nur einen in der Horrorwelt, der über allen anderen steht und das ist Vincent Price. Und du hast eine Doku über diesen guten Mann gemacht, die jetzt wann rauskommt?
Meine Deadline ist am 28.02. jetzt im Februar und die Doku an sich wird dann wahrscheinlich über den Sommer auf vielen Filmfestivals laufen und eine Premiere ist angedacht im vierten Quartal diesen Jahres, hier in Deutschland dann.
Und das ist sehr, sehr spannend. Magst du mal so ein bisschen erzählen, um was es da geht? Magst du für alle die, denen der Name Vincent Price nicht sagt, und ich weiß, es kann niemand so gut wie du, einfach mal ein bisschen ausschweifen und erzählen, um was es da so geht und warum dieser Mann so, so wichtig für Horror war.
Ja, Vincent Price ist eine Horrorlegende. In Amerika ist er ja wirklich das Nonplusultra, was man mit Horror verbindet, weil dieser Mann hat mit dem klassischen Horror der 30er Jahre bis in die Neuzeit mit allen gedreht. Egal ob mit Boris Karloff oder Johnny Depp. Er war überall vertreten. Er war das Gesicht für Horror aus Amerika. Und es war mir wichtig, eine Doku über diesen Mann zu machen, da es noch keine Doku über diesen Mann gibt, aber jeder ihn kennt. Selbst Leute, die nichts mit Horrorfilmen an Hut haben, die zum Beispiel nicht Die Fliege kennen, House of Wax, House on Haunted Hill, wovon es ja alles wunderbare Remakes gibt. Michael Jackson Thriller. Der Mann, der zwischendurch spricht, ist Vincent Price. Diese Horrorstimme und das Gelache, was wir alle kennen, ist ha, 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 ha. Das ist eine Legende. Und deswegen fand ich es wichtig, diesen Mann mal wirklich im Detail vorzustellen, aber nicht als das Gesicht des Horrors, sondern von seiner Tochter und Leute, die mit ihm gearbeitet haben, dass wir den Menschen dahinter kennenlernen und sehen, dass Horror eine Sache ist, die wir performen können, aber dass Leute, die gerade aus der Horrorszene sind, genau das Gegenteil privat sind. Nämlich einfach die tollsten und sympathischsten Menschen, die mit Gewalt und Co. nichts am Hut haben.
Wenn man sich so intensiv mit einer Person beschäftigt, dann wandelt sich manchmal das Bild, was man von der Person hat, rückt in eine gewisse Richtung ab. War das in dem Fall auch so?
In dem Fall war es sehr kurios. Also ich habe im Vorfeld alle Bücher gelesen, tatsächlich über seine Biografie. Völlig bekloppt, sollte man nicht tun, habe ich aber. Es gab nie einen Menschen, der was Böses über Vincent gesagt hat. Und ich habe gedacht, na gut, ich werde jetzt definitiv bei der Doku mit 21 Menschen, die ich interviewe, einen erwischen, der mir sagen wird, was für ein Arschloch am Set. Gab es nicht. Gab es nicht. Tatsächlich sind diese ganzen Sachen, die man gelesen hat, wahr. Er war einfach super nett. Er hat sich engagiert für Filmmenschen, für Filmstudenten. Der Mann war einfach aktiv. Der wollte Kunst fördern. Und das ist etwas, was ich jetzt für mich privat dann auch mitgenommen habe, nämlich zu sagen, hey, wir können aus dieser Welt eine bessere Welt machen, wenn wir uns einfach mal ein bisschen unter die Arme greifen und auch fördern und stützen und zusammen was auf die Beine stellen und einfach probieren. Egal, ob man damit jetzt reich wird oder nicht, darum soll es nicht gehen, sondern das Endergebnis soll zählen. Und das ist etwas, dass wir der Kultur etwas bringen.
Ich fand es auch sehr schön, mit wie vielen Leuten du gesprochen hast für die Doku. Für mich war ja das absolute Highlight, als du mir gesagt hast, ne, ich habe jetzt dann gleich noch meinen Call mit Rob Zombie und ihr zu dem Thema gesprochen habt. Alice Cooper war mit dabei. Also da waren so, so viele große Namen mit bei und in so ganz liebevoller, detaillierter Aufarbeitung hat jeder so seinen Teil dazu beigetragen, dass es ein so tolles, eine so tolle Legacy einfach darstellt von dem, was der Mann war und was er getan hat und wo das alles so mit einfließt. Also Sachen, die man vielleicht jetzt gar nicht auf dem Schirm hat. Ich glaube, hier in Deutschland vor allem gibt es genügend Leute, die sagen, Vincent Price noch nie gehört. Aber es gibt immer eine Sache, mindestens eine, da wo man sich überhaupt nicht darüber im Klaren ist, dass dieser Mann so wichtig war, die man kennt. Und das finde ich das Spannende dran. Und wie er ganz, ganz viele Sachen, egal ob Film, Person per se, wie viel Einfluss er überall in den Bereichen hatte, in denen er dann aktiv war. Und das finde ich, das merkt man in dieser Doku unglaublich. Und habe ich dir auch gleich geschrieben, nachdem ich reingeguckt habe. Ich saß wirklich so ein bisschen mit Tränen in den Augen vor der Doku und war total geflasht und war so, wow. Also da war ein Aha-Moment nach dem anderen mit dabei und das für jemanden, der ja sich schon so ein bisschen im Horrorbereich auskennt. Und da, wo ich mir auch dachte, wow, so viele neue Informationen und so viele Sachen, die zusammenhängen. Wolfi, du guckst hier rüber und guckst mich an.
Ich sehe ganz viele Herzchen in den Augen.
Nee, weil ich sowas schön finde, wenn einfach Sachen zusammenkommen. Und ich glaube, das ist auch so ein ganz großer Faktor bei dir, Laurent. Es umschließt so die Horror-Community weltweit. Was ja für dich auch ganz wichtig ist, ne?
Ja, das war für mich sehr wichtig. Für mich war auch wichtig, gerade in dieser Doku Leute zu zeigen, die mit der modernen Zeit gehen. Zum Beispiel Grimlife, die ja bei YouTube sehr bekannt sind. Oder ein David the Smallchin, den wir jetzt vor das Interview with the Devil kennen. Oder die letzte Fahrt der Demeter. Dass diese Leute auch zu Wort kommen. Denn die haben zwar nicht mit ihm gearbeitet, da er schon längst tot war zu jedem Zeitpunkt, haben sie aber auch beeinflusst in ihrem Dasein und ihrem Werdegang. Man merkt einfach, dass Vincent Price zum Beispiel in David the Smallchin weiterlebt, da er ihn in jedem Film erwähnen muss, komischerweise, in Interviews immer erwähnt, in seinen Comics immer erwähnt und sich auch so verhält. Das heißt, da haben wir eine neue Reinkarnation auf der Kinoleinwand, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass wir in 50 Jahren über David genauso sprechen werden wie über Vincent heute.
Das ist auf jeden Fall ein Riesenthema, so eine Dokumentation anzugehen. Für alle, die jetzt da nicht so ganz tief drin sind, wie viel Arbeit steckt da am Ende dahinter?
Drei Jahre Arbeit, viel Verzweiflung, viele Ablehnung und Absagen, die es auch gab tatsächlich. Das gehört dazu. Darauf muss man sich mental einstellen. Es wird nicht jede Person klappen, die man sich vorgenommen hat. Ich habe auch einen Riesennamen, der eigentlich dabei war und es hat dann aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen nicht geklappt und das ist sehr schade. Aber ansonsten gehört da viel Willenskraft zu, tatsächlich. Also das ist nicht eine Sache, die man einfach aus der Hüfte schießt oder sagt, das mache ich jetzt, sondern man muss da wirklich sehr viel Zeit investieren und Nerven aus Stahl haben. Da gibt's Verhandlungen, alles.
Es ist doch wahrscheinlich unfassbar schwierig, zu dem Punkt zu kommen, wo man sagt, okay, ich lasse die Maus jetzt weg und das Papier und das ist es jetzt, wie es ist. Du könntest ja immer noch was dran ändern, verbessern, verschlimmbessern, vielleicht sogar auch im dümmsten Fall. Wie hast du es geschafft, da irgendwann ein Ende zu finden?
Das ist eine sehr gute Frage. Das Ende habe ich gefunden, indem ich selbst ja, vom Auftraggeber gefordert hat, mir eine Deadline zu geben. Das war das einzige Machbare, weil sonst hat man kein Ende. Das ist ein Fass ohne Boden, wie du schon bereits sagtest. Und wenn du eine Deadline hast, dann musst du ja abliefern. Du hast gar keine andere Wahl. Du musst das Produkt so abliefern, wie es ist. Natürlich kann man alles immer wieder besser machen. Es ist nie 100%. Das weiß ja jeder, der selber was kreiert. Man ist ja nie zufrieden 100%. Das bin ich bei vielen Sachen hier auch nicht. Aber das Gute ist ja, die Leute da draußen wissen ja nicht, was fehlt oder was hätte sein können. Das ist ja das Gute. Das weiß ja nur ich. Das heißt, ich bin der Einzige mit diesem Problem im Kopf. Und das ist das Schöne. Und wenn man sich das bewusst macht, dann kann man wieder gut schlafen.
Und dann kannst du noch den Director's Cut in 10 Jahren geben oder so.
Richtig. Ihr könnt davon ausgehen, dass auf der Blu-ray die Interviews sogar noch einzeln drauf sind, weil es waren insgesamt über 22 Stunden Material.
Was ich an der ganzen Geschichte noch so wunderschön finde, ist, dass ja die Tochter Victoria da so krass mit involviert war. Und ich glaube, das sind dann immer die Dokumentationen, da wo man dann auch wirklich hinterstehen kann, wenn man weiß, dass die Angehörigen das genauso schön finden. Und die hatte ja auch in sehr, sehr vielen Interviews, glaube ich, immer Tränen in den Augen. Und ich glaube, du stehst ja auch sehr nahe. Und das finde ich das Schöne an der Doku, dass man das Gefühl hat, das ist so von der Familie für die Familie. Egal, ob das jetzt die Horror-Community ist, als Familie gesprochen. Ich glaube, sie sagt es ja sogar auch einmal so, dass viele Kinder immer auch rund um ihren Vater gestanden haben. Und das ist das Schöne, dass man so das Gefühl hat, sie weiß ganz genau, um was es da geht und will das einfach mit der Welt teilen. Und hat dich da, glaube ich, auch ganz stark in der Zusammenarbeit ins Herz geschlossen. Und ich finde, das merkt man auch.
Oh, danke. Ich habe Victoria so voll involviert. Ich habe sie ja gefragt um Erlaubnis, ob ich das machen darf über ihren Vater. Mir war das halt wichtig, dass sie sagt, ist okay. Weil es gibt nichts Unhöflicheres, als wenn man jetzt sagt, ich mache ein Biopic über jemanden und die Familie weiß davon nichts oder möchte das gar nicht. Das ist unangenehm. Das ist etwas, was man nicht machen sollte. Und deswegen war es mir wichtig, Victoria zu involvieren. Und daraus ist jetzt eine Freundschaft entstanden, die sehr schön ist. Und ja, sie ist sehr zufrieden damit, mit dem Ergebnis. Das hat mich auch gefreut. Es ist ja aber auch einer derjenigen, die das schon gesehen haben. Und ein Lob von ihr zu kriegen diesbezüglich, mehr kann ich gar nicht verlangen. Also selbst wenn Leute jetzt draußen als Kritiker nachher sagen würden, ja, weiß ich nicht, das gefällt mir nicht, das war, kennt man ja. Das geht bei mir rechts rein, links raus. Solange Victoria das absegnet und das toll findet, das reicht mir. Weil es geht um ihren Papa.
Ist mit dieser Doku jetzt quasi so dein Lebenstraum in dieser Richtung jetzt erstmal so abgehakt oder gibt's noch weitere Dokumentationen über Personen, Bands, whatsoever, die du gerne machen würdest?
Mein Lebenstraum ist abgehakt tatsächlich mit dieser Dokumentation. Ich habe angefangen Filme zu machen wegen Vincent Price und ich habe aufgehört Filme zu machen wegen Vincent Price. Das ist sehr schön, da schließt sich der Kreis. Nee, ich habe da viele Sachen auch, also so gut das auch klingt, man hat auch Schattenseiten kennengelernt, die sehr unangenehm sind. Also man hat dann halt selber die Erfahrung gemacht von einer sexuellen Belästigung von einer Person, die mitmachen wollte in der Doku, ein bekannter Regisseur, den ich dann rausgekickt habe, weil er mich halt sexuell belästigt hat, nonstop auf dem Handy. Und das sind Sachen, die verarbeitet man schwierig. Ne? Und das sind so Sachen oder Abgründe, damit will man nicht die ganze Zeit zu tun haben. Der Filmbereich ist, und das ist leider die Kehrseite davon, auch ein toxischer Bereich. Es ist halt viel gesehen werden, im Mittelpunkt stehen und ja hören und sagen. Und das sind so Sachen, mit denen bin ich nicht konform. Ich mag das nicht. Also ich bin kein Mensch, der irgendwie gerne im Mittelpunkt steht. Ich bin auch kein Mensch, der andere da so verehrt oder Leuten in den Hintern sprichwörtlich kriecht. Und dann habe ich mir selbst gesagt, so, das ist nicht meins. Ich habe es jetzt gemacht und mein Ziel ist es eigentlich eher dann halt Lehrer zu werden. Ich möchte gerne Leuten was beibringen und sei es auch nur Film beibringen. Ich möchte irgendwas kreieren, wo ich Leuten helfen kann für die Zukunft, dass die vorankommen. Ich habe alles erlebt, was ich erleben kann. Ich habe alles gemacht, was ich machen kann. Ich habe den Lehrern bewiesen, ich konnte mit Hollywood arbeiten, obwohl die gesagt haben, das ist unmöglich. Ja, was will ich mehr? Also mein Mittelfinger war ausgestreckt und mehr brauche ich nicht.
Weil es ein super schönes Zeichen ist und dann auch so ein super gutes Statement einfach, ne? Dass man einfach sagt, man hat jetzt in dem Bereich einfach alles miterlebt und ist jetzt einfach auch satt davon und jetzt startet das nächste Kapitel und da bin ich mir sicher, da können sehr, sehr viele Schüler und Schülerinnen sehr vieles von dir lernen und das wird bestimmt auch eine ganz schöne, tolle Neureise.
Wollen wir es mal hoffen, ne? Also vielleicht.
Ich hätte mich über einen Lehrer wie dich gefreut, oder? Ich sag dir, wie es ist.
Kann ja sein, dass Schüler nachher sagen, oh Gott, dieser Typ, der ist komisch, der ist gruselig.
Wenn die Doku am 28. rauskommt, ist jetzt natürlich die große Frage, wie kann ich sie dann sehen?
Erstmal läuft ja nur auf Filmfestivals, das ist ja die Grundprämisse von solchen Spielfilmen, ist ja immer das Problem. Man fragt sich immer, warum kommen die erst 2 Jahre später raus bei Amazon und Co. oder auf Blu-ray? Der Grund ist, die müssen auf Festivals laufen. Und Festivals verbieten einen den physischen Release, weil sonst würden sie es nicht mehr zeigen wollen. Die wollen ja immer exklusiv sein. Und wenn dieser Festivalzyklus rum ist, dann gibt's einen Blu-ray-Release irgendwann. Und den gibt's dann halt weltweit, also auch von verschiedenen Labels, nicht nur von Wikivision. Da wird dann die Lizenz an andere Labels in USA, Australien und Co. verkauft und dann wird das da auch rausgebracht. Schließlich will man ja, dass die Doku weltweit anerkannt wird und gesehen wird. Genau. Und das ist dann die Möglichkeit, wie ihr das sehen kann.
Und wir sind ja auch Freunde von Filmfestivals. Deswegen ist das alles schick.
Genau, also es kann sein, dass hier auf deutschen Filmfestivals oder auch bei Veranstaltungen, die veranstaltet werden von Wikivision, die Leute natürlich die Möglichkeit haben, sogar das im Kino dann zu sehen.
Da halten wir auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Wollte gerade sagen, sobald wir da Infos haben und so, kriegst du sie natürlich über alle Kanäle mit.
Ja, sehr schön. Also erstmal vielen Dank, dass du uns das alles erzählt hast. Aber wir wollen jetzt mal ganz kurz noch den Cliffhanger auflösen, weil wir da wirklich schon ganz, ganz viele Nachrichten bekommen haben. Du hast ja in deinem Podcast, in dem ich zu Gast war, einfach hinten raus noch erzählt, dass du mal einen echten Vampir gesehen hast. Und jetzt wollen alle wissen, what the fuck?
What the fuck,
wann,
ja.
Wann, wie, wo, was?
Hat der Blut gesaugt? Nein, hat er nicht. Also, Vampire kennen wir ja aus der Mythologie, sind ja Wesen, die unser Blut aussaugen und deswegen haben die eine Phobie vor Knoblauch, weil Knoblauch gut fürs Blut ist. Hat hiermit gerade nichts zu tun, wollte ich nur mal gesagt haben. Das Ding ist einfach, ich war in einer Bar, die nennt sich Bar Sinister. Das ist ein Gothic-Fetisch-Club in Los Angeles, über den sich so Gerüchte streuen, dass da Blut getrunken wird und. Und das war auch das Vorbild für diese Disco-Szene von Blade, die man kennt. Und Tatsache war, dass ich dort am Rand stand eigentlich, weil ich hatte nichts zu tun. Ich wollte eigentlich gar nicht da sein. Ich bin aber mit einem Kollegen mitgegangen und hatte Langeweile. Und da habe ich eine Frau gesehen, die wunderschön aussah. Also wirklich diese Definition von Schönheit. Nicht, dass das aussah wie bei Heidi Klums Next Topmodel, aber sie hatte einfach diesen Blick, diesen Look. Und sie hat es geschafft, immer Männer mit den Augen richtig krass zu fixieren. Und diese Männer sind auf einmal wie in Hypnose zu dieser Frau hingegangen, ihr in den Hals gefallen, sie den, und dann hat sie immer Drinks umsonst bekommen. Das hat sie wirklich bei fast jedem Mann an diesem Abend da gemacht. Und das klingt jetzt komisch, ist aber so, eine Stripperin, die hinter mir stand, hatte scheinbar Schichtwechsel, kam runter und meinte nur zu mir, sie sieht diese Frau jedes Wochenende, sie weiß nie, wann sie kommt, sie weiß nie, wann sie geht, keiner weiß, wer das ist, und sie macht immer diese Nummer. Und das war wirklich so, sie war einfach weg. Also man hat nicht gesehen, wo die hingegangen ist, man weiß nichts, die war einfach da. Und das war für mich so diese Definition von einem Vampir, weil sie ja wirklich die Männer ausgesaugt hat, als finanziell oder auch einfach nur mit Gedanken und Gefühlen, aber sie hat genau das gemacht, was ein Vampir gemacht hat. Und diese Beschreibung von dieser Stripperin, die mir dann sagte, dass sie die jedes Wochenende sieht und keiner weiß, wer das ist oder sonstiges, das gab so dieses Mysterium ein bisschen von einem Vampir. Und deswegen kann ich sagen, ja, ich habe einen echten Vampir gesehen, fight me. Wenn ihr das anders seht. Aber das ist halt die Definition.
Das finde ich ja das Schöne an dir, Leroy, weil so sehr du in diesem ganzen Thema mit Okkultem und Satanismus und Horror drinsteckst, versuchst du schon immer alles relativ nüchtern zu erklären. Du bist jetzt nicht so der sagt, das war sicher ein Geist oder hier war bestimmt übernatürlich, sondern du versuchst es alles schon immer sehr rational anzugehen, richtig?
Ja, sehr. Ich bin mit Scooby-Doo groß geworden. Für mich ist immer jemand unter dieser Maske. Ich versuche, Sachen rational anzugehen, weil ich im Kopf schon ich habe zwei Definitionen. Ich unterscheide Grusel von Horror. Und das ist ja etwas, was viele Leute nicht machen. Grusel ist ja das, was wir im Kopf als gruselig und angsteinflößend empfinden, wo wir immer glauben, das kann passieren. Das ist dann, wenn wir glauben, so, oh, in dem Haus spukt es. Horror ist ja, was passiert ist, das ist die Realität. Wenn wir sagen, es sind mehrere Millionen Menschen vergast worden im Holocaust, das ist wahrer Horror, das ist passiert. Der Grusel wäre nur der Gedanke, dass ich in so einem Lager landen könnte. Und das sind die Unterschiede. Und deswegen, ich habe bei diesen ganzen Paranormalen, diese Phänomene mit Geistern und Co., das ist zwar Grusel, den wir im Kopf haben, Ich versuche aber rational zu erklären, wo kommt das eigentlich her? Was ist der Hintergrund davon? Was ist die Geschichte? Und was könnte es sein? Und wenn man dann halt feststellt, oh, da ist vielleicht doch was Wahres dran, dann wird das dann irgendwann zum Horror. Aber der Punkt kommt zum Glück nie. Also bis jetzt konnte ich immer erklären, dass es nur beim Grusel bleibt. Und das ist halt das Schöne. Also macht auch viel kaputt, bin ganz ehrlich. Also so ein Ouija-Board macht im Wald keinen Sinn. Wenn ihr einen Geist rufen wollt und wissen wollt, wie jemand umgekommen ist, nehmt Cluedo mit. Dann wisst ihr, in welchem Raum das war. Aber mit Ouija-Board kommt ihr nicht weit. Das ist halt Blödsinn.
Sehr gut. Aber das ist ja dann Team Wolfi.
Ja, ja.
Die Frage ist ja dann immer, ist das eine bewusste Entscheidung, ein Thema so anzugehen, weil man damit auch mehr Leute erreicht, die man sonst mit so einem Thema vielleicht gar nicht erst erreicht hätte? Oder ist es einfach so, weil man halt so ist und die Dinge so sieht?
Ich glaube, das ist eher, weil ich so bin. Ich bin von Natur aus ein Skeptiker. Ich würde mich freuen, wenn jemand mir zeigen kann, dass es Geister gibt. Ich würde dann auch gern mit den Geistern sprechen.
Definitiv.
Ich würde auch gern den Teufel treffen und wissen, was er für eine Plattensammlung hat, wenn das Teufelsmusik ist. Es gibt viele Sachen, die ich gerne will, aber wie gesagt, es ist halt alles nicht beweisbar. Gut, deswegen ist aber auch nicht widerlegbar, aber bei einigen Sachen ist es halt widerlegbar. Wie das mit diesem, was ich eben erwähnte, mit dem Ouija-Board, ne, wo es dann heißt, wir können den Teufel kontaktieren. Das war ein Scherz von Friedkin, das hat ein Exorzist eingebaut. Das war halt der Witz daran. Vorher hat nie einer gedacht, damit einen Teufel zu kontaktieren.
Das ist übrigens auch sehr schön, weil so eine kurze Side-Note. Ich war mit Laurent im Moviepark zum Halloween Horror Festival und wir sind durch die Maze gegangen, in der ich mitgearbeitet habe. Und er hat es innerhalb von 2 Sekunden geschafft. Das ist aber nicht Exorzist 2, sondern der 1er, den hat Jeffrey Dahmer gar nicht geguckt. Er hat ein unglaubliches Wissen. Das ist immer sehr, sehr spannend. Das ist immer so ein richtiges schön wandelndes Lexikon, wenn man mit dir unterwegs ist.
Es nervt aber auch viele Menschen. Dann kommt immer so, halt die Klappe, du Klugscheißer, aber ist okay.
Nee, ich find's super.
Ich kann mir euch beide auch richtig gut vorstellen, wie ihr da durchgeht. Definitiv.
War ein schöner Tag, oder?
Es war wunderschön. Nur dieser Nebelraum war schlimm, weil da habe ich ja festgestellt, dass selbst Bibi und ich wahrscheinlich in einer ernsten Situation, wo Nebel auftauchen würde, würden wir uns definitiv verlieren, weil sie hört nicht auf meine Klopfzeichen. Und ich achte nicht, wo Wände sind. Also eins von beiden ging immer schief.
Okay, wir arbeiten noch an den Tech-Team-Eigenschaften.
Jean ist gegen die Wand gelaufen und ich habe es natürlich nicht gecheckt, dass er für mich klatscht, damit ich nicht dagegen laufe. War sehr
du bist
amüsant.
Einfach den Applaus überall gewohnt.
Ja,
und deswegen,
ja, total, ja, total.
Das Witzige war ja auch, dass Bibi eingangs zu mir sagte, du musst aufpassen, der Nebel ist so dicht, du wirst irgendwann gegen eine Wand laufen und ich nur ganz großkotzig, ja nee, ist klar. Und bin da vorweggegangen, weil ich einfach dachte, ja komm, so wild ist das nicht. Und ich bin wirklich gegen jede Wand gelaufen. Also es war, ich weiß gar nicht, wie viele Wände da waren. Eigentlich müssten nur 4 da sein, aber es waren gefühlt 20.
War sehr schön. Ich hoffe, wir können es dieses Jahr alle wiederholen. Und dann nehmen wir dich auch mal mit, Wolfi.
Ich weiß nicht, ob ich so der gute Nebelkandidat bin, aber...
Ich gehe voran.
Klar.
Ich gehe voran. Ich krieg's.
Ja, siehst du, Laurent macht es schon. Da, wo es knallt, weißt du, da musst
da
du nicht hinlaufen.
Da laufe ich dann
hinlaufen.
Aber nicht hin, ja.
Super, super cool. Ja, jetzt, Laurent, mach doch auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen Werbung für deinen großartigen Podcast, weil ich weiß, du startest ja auch bald wieder in eine neue Staffel.
Ja, genau. Ich starte ab März in eine neue Staffel. Da beginnt die Produktion für The Feminist Satanist. Ist auch wieder so ein Ding, was Leute provozieren, ne? Das ist halt, nee, genau. Es ist einfach nur eine neue Reihe. Die erste war ja eine Katharsis meinerseits, dass ich wissen wollte, wer bin ich, weil ich einfach mich selbst verloren habe. Ich wusste nicht, bin ich Vegan Satanist oder Laurent. Das war halt schwierig. Der Cliffhanger war dann, dass ein Psychologe tatsächlich am Ende mich auseinandergepflückt hat und mir sagen konnte, ja, jetzt haben wir hier ein Dilemma, du bist beides. Und die nächste Reihe geht einfach um Frauenrechte, weil wir jetzt gerade in einer schweren Zeit leben, wo Frauen wirklich leiden werden. Egal, was wir da oben haben. Wir sehen es ja gerade in Amerika. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass Leute da draußen erfahren, was ist Feminismus, wofür steht das? Das sind nicht diese Frauen, die wir denken, da gegen alle Männer sind, das ist halt Blödsinn, sondern ja, das wahre Gesicht davon zeigen und Leute Verständnis dafür bekommen und Leute sagen, hey, die Ansicht teile ich ja schon die ganze Zeit, ich habe es nur nicht gewusst. Und das ist wichtig. Und das ist halt das nächste Projekt, was kommen wird.
Das ist das Schöne, genau. Bei Laurent, da ist immer alles richtig und wichtig. Denn nicht solche Folgen wie wir manchmal.
Da muss ich aber ganz schnell widersprechen. Nicht alles ist richtig und wichtig, was ich sage. Es ist... Die Leute, die ich interviewe, sind richtig und wichtig. Was ich sage, ist nicht immer richtig und wichtig. Was ich sage, da könnt ihr meine Freundin fragen. Die sagt dann auch ab einem gewissen Punkt. Na,
Aber wer immer gut zuhört und dir recht gibt, sind die Katzen, oder nicht?
Ja. Ja, die Katzen sind auch meine besten Kritiker übrigens. Es ist tatsächlich. Ich habe das Gefühl, die sprechen besser die Sprache Deutsch als ich. Komischerweise, sobald ich essen sage, kratzt es an der Tür. Irgendwas ist da komisch. Aber ja, die sind mir sehr nah ans Herz gewachsen, die Kleinen.
Hast du denn noch Fragen, Wolfi?
Die erste ist jetzt aber wirklich off-topic.
Off-topic?
Ja. Wir sind ja per Videoschalte zusammengeschaltet. Und da steht so ein schöner Arcade-Automat hinten rechts in der Ecke und ich kann aber nicht erkennen, was draufsteht.
Du kannst ja aussuchen, welcher. Also wir haben ja einmal Turtles und wir haben einmal Mortal Kombat.
Ich glaube, ich habe den Mortal Kombat gesehen. Ah, sehr schön.
Ja, das ist einmal Mortal Kombat 1, 2 und 3 in einem Automaten und hier ist Turtles und Turtles in Time in einem Automaten. Das ist manchmal so, wenn man halt Filme schneidet oder viel produziert, dann muss man auch Leuten auf die Nase hauen, wenn was nicht läuft und dann ist Mortal Kombat immer ganz gut.
Wie spielst du Mortal Kombat, Wolfi? Bist du Team, ich drück einfach alle Knöpfe oder hast du ein System?
Ich war sehr lange Team, ich drück alle Knöpfe. Dann wurde ich Team Nerd, der sich alle auch heimlichen Blablabla-Kombinationen aus dem Netz gesaugt hat und umgesetzt hat. Beziehungsweise damals gab es sogar noch, ich weiß nicht, ob es Mortal Kombat war oder Street Fighter, auf jeden Fall gab es irgendeine Telefonnummer, da konntest du anrufen und da wurden dir dann irgendwelche Sachen nochmal erklärt, aber nur noch schwammig im Kopf, aber das ist schon wirklich lange her. Mittlerweile bin ich einfach zu langsam. Ich bin so raus und wenn mich meine kleinen Nichten dann abzocken, es ist sehr deprimierend.
Das ist schon das Spiel, da wo man immer so dieses Get Over Here machen konnte, oder?
Genau, das ist ja, Scorpion, was du gerade gemacht hast. Ja. Get Over Here ist Scorpion.
Awesome. Ich habe aber nur Knöpfe gedrückt. Wahllos. Und egal. Wenn dann mal so ein, was war das? Finish him und dann kam, was war denn? Fatality. Kam dann noch, ja. Ne? Da habe ich mich dann immer voll gefreut. Ah. Und dann gab es noch so eine Version, da sahst du dann per X-Ray an sich die Knochen brechen. Das fand ich gut.
Das steht dir auch so.
Ja, siehst du?
Da empfehle ich den Film Street Fighter mit Sonny Chiba aus den 70ern, weil da kommt das erste Mal vor mit dem X-Ray. Da haben die Macher aus dem Spiel das übernommen.
Ehrlich?
Ja, das war dann später bei Romeo Must Die nochmal, ne, mit Jet Li. Aber das Original war halt Sonny Chiba, den wir aus Kill Bill kennen, der Mann, der das tolle Schwert macht. Der hat in den 70ern die Knochen gebrochen.
Merkst du jetzt, was ich meine?
Ja, ja, das ist faszinierend. Auch ein bisschen beängstigend, aber vor allem faszinierend.
Als hätte er irgendwo so einen kleinen Rechner vor sich.
Ja, googelt doch nebenher. Ja, ja, Hände hoch.
Die Hände sind oben.
Nee, super.
Ach, schön. Ja, hast du noch was du loswerden willst, Laurent?
Habe ich noch was ich loswerden will? Ja, also erstmal, hört alle weiterhin bitte die Creepy Hour, weil das ist tatsächlich, und das muss ich jetzt wirklich sagen, das ist einer meiner Lieblingssendungen. Das ist einer meiner Lieblingspodcasts, die ich gerne höre, weil ich sowas vermisse und brauche. Man kennt es ja immer aus den USA, man hat ja lange Zeit Supernatural geguckt und Akte X und Co. Und das sind halt die Themen, man hat nicht immer Bock, irgendwas zu googeln, sondern manchmal hat man einfach Bock, das zu hören. Und das ist das Schöne, dass ihr so viele Folgen habt jetzt, dass man das einfach nonstop hören kann, wenn man im Auto sitzt, im Zug sitzt oder sonst wo. Das ist das Schöne.
Vielen lieben Dank.
Das wollte ich mal an dieser Stelle loswerden. Deswegen vielen Dank, dass ich auch die Ehre hatte, hier bei zu sein mit euch beiden. Und ansonsten, boah, was soll ich sagen? Schaut euch The Vegan Satanist an, geht auf die Website, holt euch ein T-Shirt und spendet was für den Tierschutz oder was auch immer. Macht, was ihr wollt. Ihr seid frei. Ihr seid auch Satanisten.
Dann vielen, vielen lieben Dank. Wir werden sowieso alles nochmal verlinken, wo man dich finden kann, wo man kaufen kann, wo man spenden kann, wo man unterstützen kann. Und wie gesagt, das neue Podcast-Projekt super, super wichtig und hört gerne mal in alle Folgen der letzten Staffel mit rein. Und dann würde ich sagen, wir werden uns bestimmt noch bei sehr, sehr vielen Events, Veranstaltungen oder sonst auch über den Weg laufen. Und genau, und wenn hier nochmal sowas passiert, wie damals, die Story war ja von dir, ist deine Mom Wendigo?
Das müssen wir noch aufklären. Ob das
dann sag
ist,
Bescheid.
Mittlerweile glaube ich ja, sie ist ein Cyborg, weil die sich so oft schon auf die Nase gelegt hat in dem Alter, dass sie halt überall Metallplatten im Körper hat. Ich habe schon Sorge, dass Elon Musk sie übernehmen wird eines Tages und ich nach Hause komme, dann habe ich so einen generierten Roboter, der mich töten will und die ganze Zeit schreit Tesla.
Du musst aufpassen, wenn sich die Tauben bei euch ums Haus formieren, dann ist es wahrscheinlich soweit.
Ja, das findet gerade schon statt, wenn ich aus dem Fenster gucke. Ich sollte aufpassen. Ich schweige jetzt auch.
Die Drohnen. Ich glaube, wir schaffen keine Folge mehr ohne die Tauben zu thematisieren.
Die Drohnen-Tauben müssen überall mit rein. Das ist einfach so ein Running Gag geworden.
Ja, aber wir kennen das ja, ne? Ich meine, guck dir mal Fotos von 1923 an, da saßen die Tauben auch schon auf dem Strommast, da gab es schon Internet.
Jetzt wird ein Schuh draus.
Glaubt nicht alles, was man im Netz hört, aber es ist schön, solche Gags sind immer gut.
Ja, um die allgemeine Stimmung vielleicht mal aktuell so ein bisschen zu heben.
Richtig.
Sonst würde man ja nur noch weinen. Gut, bevor es jetzt hier zu politisch wird. Vielen, vielen lieben Dank, Laurent, für deine Zeit. Und wie gesagt, wir freuen uns. Du bist immer ein herzlich willkommener Gast bei der Creepy Hour, in der Creepy Hour. Genau, und dann sind wir sehr gespannt, was da noch so kommt die nächsten Monate.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Und euch jetzt erstmal viel Spaß und ein schönes Wochenende.
Danke.
Einfach mega sympathisch, oder?
Oder?
Ja, schon.
Ich finde auch. Und er stapelt immer so tief. Also er hat so viel Ahnung und kennt so viele Leute und macht so wichtige Arbeit. Und er ist aber immer so bodenständig und so ganz zurückhaltend. Und ich finde das immer sehr, sehr bewundernswert, wenn Menschen, die wirklich was zu erzählen haben, nicht so nach vorne preschen. Das finde ich sehr sympathisch.
Auf jeden Fall kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, wie man da von einem Rabbit Hole ins andere mit ihm zusammen versinken kann, wenn man irgendwann in einer Bar sitzt oder so und einen guten Abend zusammen hat, wie ihr im Moviepark wart oder wie auch immer. Ja, das stelle ich mir schon super mit ihm vor.
Also er hat mit Laurent, glaube ich, bestimmt schon 4-5 Mal über mehrere Stunden telefoniert oder so. Und man merkt überhaupt nicht, wie die Zeit vergeht. Und dann,
ja, schön.
Das ist Tolle, wenn Leute auch aus der Community irgendwie so zusammenkommen und dann macht man einen Joke über irgendeine Anspielung für irgendeinen Horrorfilm oder so. Und er checkt's halt einfach oder, weißt du, so. Und du kannst dich da unterhalten und einfach ein super spannender Mensch. Also bitte, bitte, große Shoutout-Empfehlung. Ein Like kostet nichts, ein Abo auf Instagram kostet nichts. Da einfach mal Folgen drücken. Lohnt sich auf jeden Fall. Ein sehr, sehr sympathischer Mann. So, und jetzt finden wir eine Überleitung. Wolfi.
Gib mir eine Sekunde. Wir könnten jetzt per AI unsere Stimme zu der von Vincent Price abändern.
Weißt du, was wir machen könnten?
Wir können was von Vincent Price einspielen.
Wir könnten ja das auch, aber wir könnten die Folge anstatt mit dem Heuler mit diesem von Thriller beenden.
Das
fände ich gut.
Okay, da finden wir was in der Richtung.
Stark.
In diesem Sinne, sei gespannt, was gleich kommt.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bleib gesund.
Das sowieso.
Creep it real.
And scary on. Bye bye.
Ha 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 ha